Moin und herzlich willkommen zu Folge 67 mit Marit und dem Thema Minimalismus.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
Dann geht's los.
Ja, guten Tag an alle die Hörerinnen und Hörer, an dich. Das freut mich super, dass ich hier was zum Minimalismus sagen kann, wobei ich gleich vorweg sage, ich mag diese Ismen und da gehört Minimalismus auch dazu überhaupt nicht.
Okay.
Alle Ismen haben letztlich ihren Anspruch, sich abzugrenzen und besonders zu sein und am Schluss kommen dann Kriege raus. Wenn man das jetzt also auf die Religion und politische Richtung und alles Mögliche nimmt.
Aber ja. Okay,
es passt ganz gut, um zu zeigen, um was es geht und was es mich, weshalb es mich beschäftigt. Wann es angefangen hat? Angefangen hat es so in den 80ern, als die ganze Friedens- und Umweltbewegung und Emanzipationsbewegung und Anti-Atomkraftbewegung und. Das war eine ziemlich sehr bewegende Zeit und als dann im Mai, Anfang Mai 86, ich auf dem Straßenfest war und da kamen weiße Flocken und wir dachten, Schnee kann das ja wohl nicht sein.
Mhm.
Das war dann Fallout von Tschernobyl, den wir dann da hatten und an dem Abend habe ich es noch gar nicht mitgekriegt, aber am nächsten Tag dann doch gemerkt, dass dann die Konserven aus dem Supermarkt alle verschwunden waren und keiner mehr die Kinder rausgeschickt hat. Und das Gemüse und das Obst auf den Feldern verfault ist, weil es natürlich keiner mehr haben wollte.
Genau, ja.
Da hab ich mir vorgenommen, ich tue was. Das passte auch ganz gut in meine Lebenssituation, weil ich gerade so eine Umbruchsphase hatte. Und dann ich bin ja Techniker, Maschinenbauer und dann habe ich gesagt, okay, ich werde Energieberater und habe das dann auch fast 15 Jahre, 20 Jahre gemacht. Am Schluss immer mehr auslaufend und ja, das ist das, was mein berufliches Bild war und dann fing ich natürlich an zu optimieren in den Unternehmen. Ich war fast nur für Unternehmer tätig und dann fing ich an, mein Leben mit umzubauen, zu optimieren. Und dann stellte ich fest, die Dinge werden immer weniger. Die ersten 10 Jahre war es mehr auch so, wir wollten die Welt retten, da war natürlich eine ideologische Sache dahinter. Und dann wurde ja dann Öko zum Schimpfwort, weil der Zeigefinger, der damit verbunden war, eigentlich zu massiv war. Dann wurde ich sehr pragmatisch und die Dinge wurden immer noch weniger. Und seit gut 10 Jahren ungefähr kann ich so mit Handgepäck umziehen. Und also wenn ich so will, hat das ganze Prozess fast 30 Jahre gedauert. Wobei das überhaupt nicht Sinn und Zweck war, überhaupt Minimalismus, das Wort kannte ich überhaupt nicht.
Ja, genau.
Das ist so vor 3 Jahren ist das erste Mal mir begegnet, als dann Menschen sagen, hey, du bist doch Minimalist. Ich sage, okay, ja, doch, passt ungefähr hin, aber ich hätte mich so nicht bezeichnet.
Ja.
Ja, so begann es letztlich.
Magst du dann noch mal ganz kurz sagen, selbst wenn du das Wort nicht magst, was Minimalismus nach deinem Verständnis ist?
Ja, das ist klar. Das ist für mich müsste es eher Maximalismus heißen.
Weil okay.
Es geht ja nicht um die Reduzierung. Also mir geht es jetzt nicht um die Reduzierung der Dinge, sondern um das Maximum an Lebensfreude, an Lebensbegeisterung, an Wohlfühlen dabei rauszukriegen. Aber ich kann das Minimalismus ganz gut erklären. Das ist für mich der Fokus auf das Wesentliche. Und das ist natürlich jetzt nur eine Metapher und als Beispiel, das kennen ganz die meisten Menschen, wenn sie etwas richtig gut machen wollen, dann räumen sie alles weg, was für diese Aufgabe stört.
Ja, das stimmt.
Den Schreibtisch leer, was auch immer, sie räumen weg, was stört. Und Minimalismus ist dann die Entscheidung, mein Leben gut zu gestalten. Und dann räume ich alles weg, was stört für mein Leben.
Das stimmt.
Ja. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, was aber jeder gut verstehen kann. Und ich habe damals in so vor 25 Jahren ungefähr in so einer Gruppe mal einen Satz geprägt, den habe ich für mich gefunden, hat gesagt, wenig tote Gegenstände erlauben mir viel Zeit und Energie und Raum für Lebendiges.
Ja, wie schön.
Das ist eigentlich seit 25 Jahren irgendwie so mein Prinzip dahinter, auch wenn ich es jetzt erst die letzten 2-3 Jahre wieder ausgepackt habe. Aber es hat mich letztlich irgendwie bewegt.
Auf jeden Fall, das ist ein total schönes Sprichwort, das finde ich auch. Magst du denn noch mal sagen, wo in deinem Verständnis nach der Begriff Minimalismus herkommt und warum er jetzt genau diese Bewegung, die wir jetzt auch beobachten können, auch in den ganzen sozialen Medien und so, warum dieser Begriff so populär geworden ist?
Ja, gerne. Also der Architekt Mies van der Rohe hat den wohl erfunden oder zuerst gebraucht. Und zwar in dem Zusammenhang, dass er gesagt hat, wenn ich an einem Gebäude noch etwas weglassen kann, dann ist es noch nicht fertig. Also ein Gebäude ist für ihn fertig gewesen, wenn er nichts mehr weglassen konnte. Das Optimum erreicht hatte. Und zwar nicht in der Fülle, sondern in dem, was notwendig war. Das Wesentliche.
Ja.
Und da kommt wohl der Begriff her. Und das passt ja wiederum zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich räume alles weg, was mich stört.
Ja,
mein Leben gut zu gestalten. Nicht? Also insofern ist Minimalismus da gar nicht so weit auseinander. Ja, weshalb der heute so modern ist, habe ich auch lange nachgespürt. Es fing an, dass ich gedacht habe, weshalb mache ich das überhaupt?
Ja.
Weil es ist ja auch so ein bisschen neben dem Mainstream. Und das ist meistens positiv oder manchmal auch nicht positiv von anderen Menschen beurteilt.
Ja.
Und dann habe ich da festgestellt, dieser Minimalismus bedeutet letztlich, ich gestalte mein Leben selbst. Ich nehme etwas in die Hand, nämlich mein Leben, und gestalte es. Und dieses, ich nenne das Selbstsein, also dieses Gestalten, wird vom Organismus belohnt mit Dopamin. Das im Volksmund sagt dazu Glückshormone.
Ja, ja.
Und dieses Selbstsein, also dieses Selbstgestalten von Leben, die Räume, wenn ich so, ich kann ja nun gut 50 Jahre lang, da war ich 18, zurückgucken, diese Räume für selbstgestaltetes Sein wurden immer kleiner. Ich kann zwar heute, ohne einen Ausweis vorzuzeigen, nach Spanien fliegen oder irgendwo in Europa herumfahren. Das war früher anders, aber jeder weiß, wo ich bin, der es wissen will. Die Beobachtung und diese Kontrolle und wenn es auch subtil ist und wenn es auch fein ist, aber der selbstgestaltete Raum wird kleiner. Und dieser Minimalismus oder auch Veganismus oder Vegetarismus oder Abfalllosleben oder so, was so gerade so modern ist in Anführungszeichen, sind aber Räume, die noch nicht kontrolliert sind, wo noch ein selbstgestaltetes Leben möglich ist. Und das ist meine Vermutung, weshalb das so eine Rolle spielt, auch wenn es oft so nicht genannt wird, sondern das sind dann plötzlich Zahlen. Bei mir steht ja auch öfters mal, wer hat nur 50 Dinge. Aber ich hab mal gesagt, 50 höre ich auf zu zählen, weil soll ich dann anfangen, die Schuhe doppelt oder also paarweise oder einzeln zu zählen oder die Socken oder die Tempotaschentücher einzeln oder als Paket oder so. Es wird müßig, Zahlen bringen es da absolut nicht. Sondern es geht letztlich um dieses Selbstsein, Selbstgestalten, letztlich um das Hormon oder Neurotransmitter heißt es ja wirklich, diesen Glückshormon zu spüren. Daran. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass es nimmt so zu.
Dass sozusagen immer mehr Menschen auf der Suche danach sind, was so das. Kannst du mich noch hören?
Ja, ich höre
dich. Okay. Ja, das hatte ich eben tatsächlich auch, genau. Also glaubst du, dass es tatsächlich so ist, dass es so ein bisschen der Wunsch und die Suche nach der Ausschüttung von diesem Glückshormon ist, was die Menschen tatsächlich dazu bewegt, minimalistisch zu leben? Habe ich das richtig verstanden?
Das ist, ja, so könnte ich, also das ist meine Beobachtung und ich bin ja jetzt seit gut drei Jahren oder 4 Jahren dabei, das immer mehr zu beobachten, weil ich gerade da die Aufmerksamkeit für habe.
Ja, genau.
Es gibt eigentlich 3 Glückshormone, die wir selbst aktivieren können. Und das ist Dopamin, Serotonin und Oxytocin und das Dopamin eben für, ich sage dazu, Selbstsein. Das Oxytocin verbunden sein, das heißt ja auch Kuschelhormon oder Bindungshormon und das Serotonin eben für Kooperieren. Und diese 3 Hormone, oder also Hormone nenne ich sie jetzt, wissenschaftlich sind es natürlich keine Hormone, diese 3 Stoffe, die sind ganz basierend auf unserem, wie die Wissenschaft neuerdings sagt, Motivationssystem. Früher hieß es mal Belohnungssystem, heißt es ist Motivationssystem. Das heißt, das ist ganz in uns angelegt, dafür aktiv zu werden. Aber wir müssen aktiv werden. Deshalb passt es auch dieses Wort, du bist deines Glückes Schmied.
Das stimmt.
Du musst aktiv werden, dein Leben gestalten, damit das funktioniert. Und zwar mit Selbstsein, Verbundensein und Kooperieren. Das ist in uns angelegt, so sind wir. Da drin. Und das, wenn das unterdrückt wird, durch fehlende Räume das Leben zu können, dann fangen wir an zu rebellieren. Nehmen wir ein einziges Beispiel, ich habe da bestimmt 30 von. Französische Revolution. Die drei Hauptgründe waren, oder die Dings fassen, Freiheit, setze ich mit Selbstsein klar. Dann Gleichheit, nenne ich mit Verbundensein. Und das Kooperieren, da haben die Brüderlichkeit genannt. Also
stimmt.
Die Brüder miteinander zu arbeiten, was zu gestalten. Oder im arabischen Frühling ist es auch so, Freiheit für das Selbstsein, Würde für die Verbundenheit oder Arbeit, die Übersetzung ist vielleicht ungeschickt, Arbeit eben für dieses Kooperieren. Das sind Religionen drauf gegründet worden. Nicht? Also ich habe vor ein paar Wochen mit einem Islam-Menschen in einer Moschee gesprochen und der sagt, ja, das sind ganz wichtige Qualitäten für uns. Die haben noch andere Begriffe dafür, aber die Qualitäten dahinter, darum geht es. Und das will gelebt werden. Und ein ganz schönes Beispiel ist ja, wenn diese drei Stoffe nicht gelebt werden, also wenn die fehlen, dann haben wir Depressionen.
Absolut, dann haben wir Depressionen, genau, ja.
Und was sagt denn ein Freund zu, das können natürlich nur Freunde machen, weil sonst bei einem Depressiven braucht es irgendwie diese persönliche Ansprache. Was sagt der zu jemandem, der depressiv ist? Er sagt, tu was Gutes für dich. Geh raus unter Menschen und mach was mit denen. Und da haben wir wieder diese drei Qualitäten. Selbstsein, das Gute für dich. Geh raus unter Menschen, verbunden fühlen, gesellig alleine sein, nenne ich das immer, wenn ich mal in einem Kaffee sitze und einfach nur für mich sein will und trotzdem gesellig. Und mach was mit denen, heißt kooperieren. Also wir kennen das als Menschen. Gut, jetzt bin ich ganz weit weggelaufen. Für mich hat Minimalismus halt diese Qualität, dass es A, für mich was Gutes tut und für die Menschen, die es tun, eben mit diesem Selbstsein, Selbstgestalten und gleichzeitig auch was für die Mitwelt, und ich sage bewusst Mitwelt statt Umwelt, weil da Mitwelt bin ich mit dabei, für die Mitwelt, weil da natürlich auch die ganzen Problematiken, die wir jetzt haben mit Ressourcen und Energie und diese ganzen, ich will sie jetzt nicht aufzählen, damit auch ein Stück weit verkleinert werden.
Aber also ich finde das total wichtig und das waren ziemlich viele sehr schöne, sehr wichtige Gedanken gerade. Auch dieses Wort, was du benutzt hast, es geht um Selbstgestaltung. Ich glaube, das leuchtet mir sofort ein. Viele haben ja so sehr stark das Gefühl, so fremdgestaltet zu sein in ihrem Leben. Und da ist natürlich der Wunsch, wieder selbstgestalteter zu leben, sehr verständlich. Und es leuchtet mir auch total ein, dass diese Art von Lebensstil da helfen kann, ne?
Absolut, absolut. Das ist wirklich, das ist das, was dann hinterher dann die Menschen spüren, wenn sie sowas leben, dass das einfach, sie fühlen sich wohl.
Ja.
Ich, deshalb nenne ich das ja auch Wohlfühlen mit den Dingen und nicht, hey, lebe mit 50 oder 100 oder wie viel auch immer Dinge. Das ist es gar nicht.
Nee, genau, ja.
Das gibt natürlich, ich hatte mal beim Goethe-Institut so einen Vortrag, der hieß, kauf dich glücklich. Das war natürlich ein provokanter Titel gemeint.
Ja, aber
der hat was Wahres. Weil wir sind, das hat man gemessen, wir sind 8 Sekunden lang glücklich beim Shopping.
8 Sekunden?
8 Sekunden.
Okay.
Weil wir leben diese Illusion, das wäre eine freie Entscheidung. Wir tun also was für uns Gutes.
Aber
es ist halt keine freie Entscheidung, weil da die Werbung dahinter steckt oder der Freund hat das oder die Nachbarn haben das und. Und jeder Mensch sagt, ja, wenn du das hast, bist du ein glücklicher Mensch. Also wir glauben das einfach, was dazu erzählt wird.
Ja.
Und aber es hält nur 8 Sekunden, weil irgendwie tief in uns durchschauen wir diese ganze Werbegeschichte. Oder diesen Druck, den die Nachbarn oder die Freunde auf uns ausüben. Wir fallen da nicht unbedingt drauf rein. Das hat nur 8 Sekunden.
Das ist wirklich nicht lang. Da hab ich jetzt was sehr, sehr Interessantes.
Ah, okay, ja. Wirklich, die meisten Menschen, wenn sie ehrlich sind, ja, eigentlich stolpere ich schon beim Bezahlen darüber,
ja,
ob das nun wirklich notwendig war oder so etwas. Ne? Und beim Auspacken kommt es dann meistens mit Sicherheit.
Ja.
Es geht jetzt nur um das Shopping. Also ich meine, es geht jetzt nicht darum, wenn ich die Hose kaputt habe und ich brauche eine neue Hose, das ist dann anders. Aber so dieses Konsumieren, von das meine ich jetzt speziell
damit. Ja, genau. Und ich meine, grundsätzlich kann man ja schon sagen, wir leben ja in einer sehr konsumorientierten Welt und auch in einer Welt des Überflusses. Und kann man dann sagen, dass ist Minimalismus die Rückkehr zu einem einfachen Leben? Ja, das kann man ja sagen.
Wenn man nur die Dinge ansieht, ja.
Ja, genau.
Einverstanden.
Ja.
Aber dann geht ja die Herausforderung los. Die Herausforderung heißt ja, wenn ich nur ein Teil statt drei habe, nehmen wir doch irgendwelche Gerätschaften.
Ja.
Dann muss ich mir doch überlegen, wie ich das multifunktional einsetze.
Absolut. Ja, da hast du recht. Absolut.
Nicht? Also ja. da wird's spannend. Mehr spannend. Also ich werde mal gefragt, was für ein Ding möchte ich denn nicht verzichten? Und da sage ich mein iPad. Ja, weshalb? Weil damit kann ich schreiben, in der Welt sein, da kann ich Fotos machen, Bilder machen, da kann ich surfen, Bücher lesen, meine Musik hören und. Das Ding ist so multifunktional. Das ist fantastisch für ein minimalistisches Leben.
Ja, total.
Alles,
genau.
Alles mit einer Hand durch die Gegend, hunderte von Büchern. Musikstücke, ewig viel.
Wahnsinn.
Und.
Es ist eigentlich das Gerät also, überhaupt für jemanden, der minimalistisch lebt.
Das ist ein schönes
ja.
Beispiel, das ja. war einfach mit Überlegung, wie es geht. Aber das andere ist ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenig tote Gegenstände erlauben mir Zeit für Lebendiges. Bedeutet ja, hey, Zeit für Lebendiges heißt raus mit den Menschen, was tun. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Selbstsein, okay, das ist mein Gestaltet, aber dann eben diese Verbundenheit. Ich bin mit Menschen und ich tue was mit denen. Ich kooperiere mit denen. Das ist dann der Raum, den ich dann einfach zur Verfügung habe.
Ja.
Indem ich nicht mehr dafür arbeite, mir Dinge anzuschaffen, die dann irgendwo rumstehen.
Das ist es, ne?
Oder die dann auch noch dafür arbeiten muss, dass der Raum dafür und die Pflege dafür da sein muss. Und drittens dann noch, was meistens vergessen wird, das Entsorgen.
Ja.
Das ist heute auch nicht mehr so, alles an die Straße stellen, das läuft nicht mehr wirklich. Sondern das muss ich dann auch kostenpflichtig meistens auch noch entsorgen.
Ja.
Und das kann ich mir alles sparen. Und habe Raum für Lebendiges. Also Kaffee trinken gehen, Kaffee trinken, Cappuccino gehen, mit Fragen. Hey, was kann ich Gutes für dich tun?
Ja. Es geht, aber wie du schon gesagt hast, es geht ja auch nicht nur um das Einkaufsverhalten. Und ich würd gern gerade für die Hörer und Hörerinnen, die dabei sind, die noch gar nicht sich mit diesem Thema beschäftigt haben, ich würde gerne nochmal von dir wissen, was sind denn für dich die drei gängigsten oder effektivsten Methoden des Minimalismus? Also neben dem, ich kaufe einfach weniger oder beziehungsweise ich nutze Dinge multifunktional, was macht für dich noch Minimalismus aus?
Ja. Ganz wichtige Frage. Da ich aber nicht auf die Dinge schaue, fange ich erstmal mit dem Allerwichtigsten an.
Okay.
Nämlich, ich entscheide mich dafür, mein Leben zu gestalten. Und zwar wirklich, ich entscheide mich und lasse mich nicht von Werbung, Freunden, Nachbarn oder was auch immer dazu bewegen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die vorher stehen muss. Meistens spüren wir ja irgendwie, wird mir alles zu viel und ich habe zu viele Dinge und ich muss dauern und. Das sind ja so mehr so Negationen.
Ja.
Da drin, nicht?
Ja.
Und wenn ich eine Position entscheide, dann sage ich, hey, ich entscheide mich für mein Leben. Was ist mir wirklich wichtig? Und dann fange ich an, darüber nachzudenken und nachzuspüren. Und ein Satz, der mir enorm geholfen hat, ist einer, und da komme ich jetzt zu den drei Ratschlägen, ist einer, alles, was ich ein Jahr lang nicht benutzt habe, kann weg.
Ja.
Und zwar radikal. Ich habe es am Anfang versucht, okay, das ist ja noch wichtig, versuch's zu verkaufen. Kostet viel zu viel Energie, weil unsere Synapsen wollen ja das loswerden und wenn ich dann vorher noch das Verkaufen mache, dann verstärke ich ja die Synapsenverbindung mit dem Ding zusammen nochmal.
Ja, total.
Also weg damit. Und zwar am einfachsten geht es entweder, kennt man jemanden, der das zufällig braucht oder dann Secondhand-Shops oder diese freien Jobs, wo man die Sache einfach loswird. Und manche Dinge habe ich ja einfach auch in die Bushaltestelle gestellt, auf die Bank gelegt und die waren dann eine Stunde später auch weg. Aber das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen, was ich ein Jahr nicht benutzt hat, kann weg. Mhm. Oder was jetzt, oft ist es ja so, dass der Keller ist voll, der Boden ist voll. Da stehen Dinge, die jahrelang nicht benutzt werden sollen, wurden. Die können einfach weg. Und zwar ohne großes Nachdenken. Und das Zweite, was dann wichtig ist, ist dann wirklich zu spüren, was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Und die meisten, die ich kenne, kommen dann hin und sagen, ja, eigentlich geht es ja gar nicht um die Dinge, sondern ich brauche Begegnung. Ich brauche das Gefühl von Verbundenheit.
Mhm, ja.
Und da sind wir wieder bei denen, das Ding, was uns Menschsein ausmacht, nämlich eben dieses, wie gesagt, die Wissenschaft ist da klasse mit Motivationssystem. Also unser Inneres motiviert uns ja, selbst zu sein und verbunden zu sein und zu kooperieren.
Absolut, genau. Würdest du denn so weit gehen und sagen, so zu leben? Ich sage jetzt immer minimalistisch, auch wenn es vielleicht kein schönes oder passendes Wort ist, genau. Ist die Lösung für viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben?
Nein, eine Lösung nicht. Weil ich habe mich schon vor längerem von Lösungen verabschiedet. Es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten, kleine Schritte, Dingen näher zu kommen. Und in diesem Falle, ich hatte es vorhin schon gesagt, mit für die Mitwelt gut dabei, für den Menschen selbst gut, weil jemand, der sich wohlfühlt, der nicht depressiv, weil er eben diese Glückshormone, ich nenne das Wort jetzt auch mal, hat, der ist einfach eine Bereicherung für andere Menschen.
Das stimmt, ja.
Das heißt, es lösen sich Probleme, die wir gar nicht direkt mit dem Minimalismus verbinden, außer wenn wir jetzt mal Ressourcen oder Abfall oder Probleme machen. Hier meint gerade jemand, muss mit dem Auto durchfahren. Also, ich fange nochmal an.
Genau.
Also der Minimalismus löst nicht direkt ein Problem, weil ich brauche ja nach wie vor Dinge, die ich deshalb brauche. Ich brauche halt weniger. Also gut, Abfall- und Ressourcenproblematik wird verkleinert. Aber das, was ich viel wertvoller finde, ist, dass die Menschen, die das tun, einfach, ja, die sind gut drauf, die sind offen, die mit denen kann man reden, mit denen kann man Dinge machen, also kooperieren und Aktionen machen und. Und das ist viel, viel wertvoller, als nur wenig Dinge zu haben jetzt da drin.
Naja, klar, ich sag mal, wer sich weniger um Dinge kümmern muss, der hat natürlich viel mehr Kapazitäten, sich zum Beispiel in Austausch zu begeben. Es ist ja ganz klar, wenn ich am Samstag meine 3 Autos durch die Waschanlage fahren muss, dann habe ich keine Zeit, einen Cappuccino zu trinken mit einem guten Freund, ne? Das ist klar.
Aber genau. Darum geht es letztlich. Ne? Und jetzt ist es aber, ich höre ja manchmal auch dann zu sagen, ja und, was ist jetzt mit der Wirtschaft? Also gemeint ist jetzt Wirtschaftswachstum?
Mhm.
Okay, gut, das ist jetzt ein Fragezeichen. Und ich habe aber für mich, habe ich 3 Wachstumsbereiche gefunden, die, wenn man da die Statistiken glaubt, wir hart im Mittelfeld oder vielleicht sogar noch ganz hinten liegen, als Deutschland meine ich jetzt, dann sind das Wachstumsbereich einfach Bildung und Lernen.
Genau.
Da kann man wachsen noch ins Uferlose, das wissen wir. PISA-Studie lässt grüßen.
Ja, genau.
Und den zweiten Wachstumsbereich, den nenne ich Kreativität und Innovation. Und wenn ich da jetzt mal Hüter zitiere, den Gerhard Hüter, der sagt, vor der Schule sind 94% der Kinder kreativ, nach der Schule 4%.
Wahnsinn.
Bitteschön, ja. Also lass die Zahlen jetzt mal irgendwie für sich sprechen.
Ja.
Ob die auf den Prozent genau stimmen, weiß ich nicht, aber es spiegelt doch etwas. Und Innovation brauchen wir wie verrückt, weil wir sind kein Billigproduktionsland in Deutschland. Wir brauchen Innovation, die wir an die Welt verkaufen können. Und das, wo wir mal vorne waren mit Solar oder grüner Industrie oder grüner Technik, das ist heute auch nicht mehr. Da sind uns die Chinesen weggelaufen oder bei Windenergie, die Dänen oder so, da haben wir ganz viel. Und wenn wir die Autoindustrie gucken, ja, also mit Abgasschummeln, bleiben wir da nicht wirklich vorne. jetzt da drin. Das heißt also, wir brauchen wirklich Innovation hier. Und den dritten Wachstumsbereich, den ich sehe, den nenne ich Empathie und Menschlichkeit. Und da ordne ich jetzt auch die ganzen Pflege- und Heilberufe und Unterstützungsberufe, wo es also von Mensch zu Mensch letztlich geht, ordne ich damit rein. Und da sehe ich einen riesigen Wachstumsbereich da drin. Alleine wenn ich mir diese Pflegegeschichte oder dieses ganze Gesundheitswesen angucke, was da schon seit 150 Jahren eigentlich nach Reform schreit.
Ja, oh ja.
Da sehe ich riesige Wachstumsbereiche. Und ich lehne allerdings größere Autos oder noch größere Flachbildschirme nicht unbedingt als notwendig. Sehe ich nicht da drin.
Ja.
Also, es gibt da viel zu tun und es ist recht, und nur den Minimalismus zu verteufeln, weil dann die Wirtschaft nicht mehr wächst, das stimmt nicht, das ist nicht.
Naja, da kann man erahnen, von welchem Teil der Gesellschaft diese Art von Kritik kommt, ne? Genau.
Ja, genau. Ja, aber es ist, ich höre es immer wieder mal.
Ja.
Und, guck dann in erstaunte Gesichter, dass wir noch so viele andere Möglichkeiten haben. Und
ja,
und, das ist auch ein Riesenbedarf. Also die Menschen werden älter. Die jungen Leute brauchen viel mehr Raum für Selbstsein, überhaupt selbst werden zu können, weil das Selbstsein ist einfach eine Voraussetzung, um letztlich sich verbunden zu fühlen und dann zu kooperieren. Weil jemand, der nicht in seinem Selbstsein ist, also der nicht weiß, wer er ist, der kooperiert nicht, sondern der versucht, sein Bedürfnis, das er nicht so normal stillen kann, dann zu erschleichen oder zu manipulieren oder so. Und das, wenn wir in die Wirtschaft reingucken, also bitteschön, also da haben wir das voll und ganz. Es ist ja nicht umsonst, dass die Psychologen und so dann sehr, sehr kritisch mit den Führungskräften und politischen Führungsleuten irgendwie ins Gericht gehen. Nicht? Also das spiegelt sich doch da.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt vor kurzem, ich habe mich ja auch noch nicht so viel mit Minimalismus beschäftigt. Es ist halt so, in den sozialen Medien im Speziellen begegnet es einem ja unheimlich viel gerade.
Tue ich ja dann mit meinem Buch dann auch noch was dazu, das im März, nicht im März, im Februar auf den Markt kommt.
Ja, super, da werde ich dich gleich noch nachbefragen, genau.
Ja,
ich wollte noch eine Frage stellen, weil ich es einfach gelesen habe und einfach interessant fand, und zwar schrieb da jemand, ist Minimalismus eine Luxusdiskussion? Worum ging es da? Es ging natürlich typischerweise um jemanden, der eine große Designer-Loftwohnung hat und minimalistisch leben bedeutet, ich habe halt nur einen Designerstuhl drin stehen. Ist das Minimalismus und bewegen wir uns deshalb mit diesem Thema ja eher bei einer Luxusdiskussion? Und ich würde gerne die Frage weitergeben an dich.
Ja. Also das mit dem großen Loft oder sowas, klar, logisch, das ist absolut dann eine Luxusdiskussion da drin. Wobei der Mensch, der da so etwas tut, natürlich auch schon spürt, dass er etwas gestalten möchte da drin. Nicht? Also, aber gut, lassen wir das mal ein. Die Frage berührt für mich sofort die Wahlergebnisse, die letzten, die wir haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch da Großbritannien oder Amerika oder so etwas. Und wenn ich dann mein Bild sehe, dass ja Minimalismus letztlich dazu beiträgt, das Individuum glücklicher zu machen.
Ja.
Und nicht das Gefühl zu haben, ich bin abgehangen, weil ich mir das und das nicht leisten kann zum Beispiel. Oder abgehangen, weil ich keinen Raum habe für Verbundenheit oder zu kooperieren. Weil ich einen komischen Chef habe, der also so ein bisschen dogmatisch von oben kommt. Dann habe ich keinen Raum zu kooperieren. Oder. Es gibt also ganz viele. Oder das, was dann immer gesagt wird, die Regierungen, die immer wissen, was für uns gut ist und versuchen, das uns klar zu machen und uns dann noch einreden wollen, noch mehr Überwachung wäre gut. Dann merken wir doch, da läuft irgendwas falsch.
Mhm.
Das heißt also, wenn ich dieses Minimalismus als Luxusproblem sehe, dann gibt es diese Beispiele. Aber wenn ich das als Luxusproblem sehe, das wir nicht ignorieren dürfen, dann gucke ich auf die Wahlergebnisse und sage, hey, stopp mal. Will ich das? Will ich so ein Land haben, wo sowas das passieren darf, wo Menschen Protest wählen, weil sie sich abgehangen fühlen? Und hinter diesem Abgehangen merke ich dann, ja, die sind abgehangen, weil sie eben nicht das, was man allgemein drei Autos und den Edelstahlgrill im Garten und das Ganze haben können oder wollen, nee, haben können eigentlich. Dann sage ich, nee, das ist kein Luxus. Das ist ganz normale Realität und wir sollten uns langsam davon abfinden, dass wir da nicht mehr weiterkommen. Dass wir einfach den Menschen den Raum geben müssen, den sie von ihrem Motivationssystem haben wollen. Ich habe es schon gesagt, die Französische Revolution hat diese drei Qualitäten als ihre Hauptmerkmale beschrieben. Oder arabische Frühling, das Echo Hamra, diese ganzen Migrationen, Migranten, die aus Afrika kommen oder aus dem arabischen Raum, die zu uns kommen, das ist alles das Echo, weil die Freiheit leben wollen, selbst sein, die Verbundenheit und nicht permanent Überwachung und Kontrolle und die wollen also mit den, die sie überwachen, auf Augenhöhe sein und sie wollen kooperieren, sie wollen arbeiten haben, sie wollen die Möglichkeit haben, irgendwas zu tun. Und wenn sie das nicht haben, in den Ländern, dann hauen sie ab und gucken und riskieren ihr Leben übers Mittelmeer, und weil sie hoffen, dass es in Europa geht. Da drin. Also das ist ein Riesenbedürfnis und deshalb ist das Ganze auch kein Luxus.
Diskussion, ja.
Aber wir müssen eben aufhören, davon nur zu reden, dass wir nur von 50 Dingen oder 100 Dingen reden, sondern wir müssen gucken, was ist denn dahinter, hinter diesem.
Was mich noch interessieren würde, es gibt ja im Moment so einige, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig ein Tüdelchen, Trendbegriffe. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Minimalismus ist so einer, dann ist ja definitiv ein Begriff, der gerade in jeder Munde ist, sozusagen auch Achtsamkeit. Ja. Und ich habe jetzt auch ein paar Interviews zum Thema Meditation gemacht. Ich habe mit jemandem über Yoga gesprochen und so. Und Achtsamkeit ist einfach ein großer, ein wichtiger Begriff. Und mich würde interessieren, gibt es für dich persönlich auch zwischen dem Begriff Minimalismus und Achtsamkeit eine Verbindung? Und wenn ja, welche?
Oh, die ist riesig. Auch wenn ich jetzt ein paar Dinge wiederhole, aber ich hatte gesagt, ein Minimalist, ich nehme es jetzt auch in den Mund, um ein Minimalist werden zu können, brauche ich erst mal die Entscheidung, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und davor ist natürlich, wer bin ich? Also dieses uralte Wort, was über dem Tempel da von Delphi schon stand, wer bin ich? Und die Frage zu beantworten, wer bin ich, braucht eine riesige Achtsamkeit.
Genau.
Erst einmal nach innen, sich selbst zu spüren. Und wenn ich diese Achtsamkeit aufgewendet habe und gelernt habe, vor allen Dingen gelernt habe, dann bin ich auch in der Lage, mit den anderen zu kooperieren, beziehungsweise mich mit ihnen verbunden zu fühlen. Das heißt also, ich sehe dieses Minimalismus als ein riesiges Übungsfeld, Achtsamkeit zu üben.
Genau, ja.
Da drin. Das fängt an, wie gesagt, mit wer bin ich, mit hin, was mag der andere? Ich habe ja diesen Satz, tue Gutes für dich, für den anderen und für das Ganze. Letztlich auch aus diesem Minimalismus heraus. Aber Gutes für den anderen tun, haben wir natürlich gelernt, die Eltern wussten, was für uns gut ist, der Lehrer weiß, was für uns gut ist, der Ausbilder weiß, was für uns gut ist, Politik und Religion sowieso. Und dann kommt irgendeiner und fragt, was kann ich denn Gutes für dich tun? Gucken sie irgendwie so, also da müsste ich ja selbst wissen, was für mich gut ist.
Ja, genau.
Wenn ich das antworten kann, nicht?
Genau, ja.
Also, tue Gutes für den anderen heißt immer, frag ihn. Frag einfach, was kann ich jetzt Gutes für dich tun? Das kann ja sein, ja, du kannst mir einen Cappuccino ausgeben. Oder du kannst sagen, oh, ich brauche mal einfach dein Ohr. Magst du mir mal zuhören? Da drin. Und dann erzählt er. Also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und das ganze Ding hat mit Achtsamkeit zu tun. Also das Achtsamkeit ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, wenn man
ja,
so will,
genau.
für dieses selbst dein Leben zu gestalten und dann den Freiraum, den ich dafür habe, dann auch mit anderen Menschen und mit mir selbst zu füllen. Also zu füllen, das klingt jetzt blöd, aber zu nutzen oder zu genießen. Genießen, ich sag mal genießen.
Ja, schön. Also du kannst jetzt auf jeden Fall auch noch was Gutes für mich tun. Ja. Und du kannst 2, 3 Worte zu deinem Buch sagen, weil das interessiert mich persönlich und ich bin mir sicher, die Hörer und Hörerinnen auch.
Ja, ja. Ja, das Buch, das kam letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres kam das auf mich zu, wo ein Verlag sagte, hey, schreib mal ein Buch.
Ja.
Und da sage ich, ja gut, klar, mache ich, wunderbar. Und dann fing das Ganze an und jetzt sollte es erst zur Buchmesse kommen, aber jetzt wird es im Januar kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, Januar ist doch gut, das ist so der Monat der guten Vorsätze. Und
genau.
Der Frust ist noch in Erinnerung, also der Weihnachtskonsumfrust, das passt doch ganz gut. Ja, was soll ich sagen zu dem Buch? Es beschreibt ein bisschen mein Leben,
ja,
wie ich dazu gekommen bin, was da so passiert ist. Es ist kein Ratgeber in dem Sinne, wie räume ich meinen Kleiderschrank auf oder wie reduziere ich die Dinge, außer den paar Sätzen, die ich jetzt auch schon hier gesagt habe. Mhm. Sondern ich möchte dazu einladen, dass die Menschen merken, dass jeder in der Lage ist, das zu tun, was ich eben als sich wohlfühlen nenne, um es jetzt einfach von Glück mal zu differenzieren, weil Glück ist ja auch etwas, was von außen kommen kann. Und Wohlfühlen ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und das ist die Einladung, die es zu diesem Buch gibt. Gestalt dein Leben, du kannst das und fühl dich wohl dabei.
Sehr schön, wie wird das Buch denn heißen?
Das hat der Verlag entschieden, der heißt Der kleine Minimalist.
Der kleine Minimalist?
Genau.
Super, und in welchem Verlag wird es erscheinen?
Das ist der Ecovin.
Ecovin, okay.
Ecovin in Österreich ist der.
Ja.
Aber es lässt sich alles schon vorbestellen, also... Da
ah, perfekt, weil
alle Verlage und auch bei iTunes und Co. sind die Sachen schon vorbestellbar.
Ja, super, weil darauf wollte ich hinaus, denn ich bin sicher, es gibt den einen oder anderen, der das Buch gerne lesen möchte, nachdem er das Interview gehört hat. Mhm. Und genau, ich werde dann quasi in den Shownotes den Titel nochmal vermerken, sodass jeder danach auch suchen kann und weiß, wo er es findet und schon vorbestellen kann.
Ja, ja, gerne. Also,
genau.
Ich habe jetzt ganz, ganz viel gelernt mit diesem Buch, wie Verlagswesen und wie Buchgestaltung und so etwas geht. Und das sind zum Beispiel Vorbestellungen ganz wesentlich, weil daran macht der Verlag fest, wie viel Werbung geben wir in dieses oder in dieses.
Genau.
Exemplar. Also ja, in diese Sache.
Glaub, ja, super.
Das ist ein ganz wichtiges Feedback, was die brauchen, damit sie einfach merken, hey, gibt es da ein Echo für oder gibt es da keins? Ne?
Naja, selbstverständlich, genau. Deshalb werde ich es auf jeden Fall alles notieren, damit jeder es finden kann. Genau. Und ansonsten...
Du kannst doch bitte noch mal eins gefallen tun.
Ja.
Das ist natürlich alles sehr kurz, was ich hier gesagt habe. Und es gibt immer wieder Menschen, die dann drüber schlafen und dann sagen, ah, das würde mich noch interessieren oder wie geht das oder wie auch immer. Also dass Fragen auftauchen. Deshalb das bitte ich dich einfach mal eine E-Mail-Adresse.
Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
Ich bin da gerne bereit, das zu machen. Und ich habe da tolle Gespräche gehabt, die so am Tag oder eine Woche später dann passiert sind und wo Menschen einfach ganz, ganz toll sind. Ich habe heute noch eine Mail gekriegt, wo einer gesagt hat, geschrieben hat, das Gespräch mit dir hat mich gestärkt und ich habe jetzt meinen Job gekündigt.
Ja, super. Ja, richtig.
Ich bin noch in einer Einzimmerwohnung und. Also sowas freut mich einfach, dass es ist. Und das biete ich einfach an, also der Austausch danach noch.
Dankeschön, das finde ich besonders toll und vielleicht nehme ich es auch selber nochmal in Anspruch, wenn bei mir nämlich genau eine Frage auftaucht, dass ich dann auch nochmal... Ja.
Das habe ich bisher noch ganz selten gehört, dass hier so irgendwelche Düsenjäger.
Ach so.
Aber jetzt ist es soweit. Ja,
gerne.
Bitte, also gerne.
Das mache ich wirklich gerne. Und ansonsten wäre jetzt für mich der Punkt zu sagen, danke für dieses wirklich für mich auch sehr aufschlussreiche, spannende und interessante Gespräch. Und ich bin mir sicher, das wird bei mir noch ein bisschen nachwirken und nicht nur bei mir. Und kann da wirklich nur von Herzen Danke sagen.
Bitte.
Und,
ich danke für dieses Interesse.
Ja, sehr gerne.
Das nächste Kapitel, und das ist auch schon im Buch angerissen, noch habe, das nächste wird hoffentlich Win-Win-Win heißen. Und hinter diesem Win-Win-Win sehe ich halt dieses Tue Gutes für dich, für andere, für das Ganze. Das ist der Ausblick auf das nächste Objekt.
Das hört sich gut an und ist auch ein wunderschönes Abschlusswort. Insofern vielen, vielen, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Dankeschön.
Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.